Hallo und herzlich willkommen zu Wo wir klauen, ein Podcast für den Ideenraub. In der 12. Folge von Wo wir klauen beschäftigen wir uns mit fantastischen Sportarten. Und ich klaue heute bei realweltlichen, obskuren Sportarten und Shoujo Kakumayotena.
Und ich klaue bei Wave Race 64, einem kleinen Event namens ESC und dem 80er Jahre Knüller Over the Top.
Darum geht für Sport- und Spieleideen zu klauen, eine kleine Ankündigung. In der nächsten Folge, wo wir klauen, stibitzen wir wieder Ideen für Charakterklassen. Dieses Mal geht es um Barbaren und andere, die gerne upragen wollen. Schickt uns total gerne eure Inspirationsquellen aus allen möglichen Ecken und Enden der Medienlandschaft und Popkultur an mitvorteil@gmail.com. Wir freuen uns total auf eure Ideen. Und sorry, dass Piet ein bisschen so klingt, als würde er in einer Blechbüchse wohnen. Wir arbeiten dran. Piet, hast du denn heute auch frische Beute mitgebracht?
Ja, ganz frische Beute, ganz klein, aber oho. Ich war ja in Ägypten und bin da zwar ziemlich krank geworden, aber deswegen bin ich viel durch die Gegend gefahren, nämlich unter anderem nachts in das Krankenhaus. Keine Sorge, mir geht's auch wieder gut. Aber was uns extrem aufgefallen ist, was extrem schwierig zu googeln war, weil ich es bis heute nicht gefunden habe, in Ägypten gibt es einen ganz witzigen Trend. Und zwar tunen die oder dekorieren die Baufahrzeuge ganz extrem. Also so Transporter, Lastwagen und Kipplaster, aber halt auch eben so Bagger und sowas. Und die sind dann halt mit so LED-Röhren und mit so verchromten Felgen und so. Also so ganz absurd und speziell, aber mega cool. Ich weiß gar nicht, ob Agi vielleicht ein Foto hat. Wenn ich eins irgendwie finden kann, dann packen wir es in die Shownotes. Aber das ist so spezifisch und ich fand das total cool, dass die halt nicht eben so die teuren Karren tunen, sondern halt das, womit sie halt am meisten rumfahren, wenn sie halt irgendwie im Baubereich irgendwie arbeiten. Und fand ich total cool.
Mega. Ja, super cool. Meine frische Beute ist aufgefrischte Beute. Ich bin immer noch sehr begeistert von The Between und Brindlewood Bay. Das sind ganz tolle Sachen und der Kickstarter von Brindlewood Bay läuft noch, aber selbst wenn er nicht mehr läuft, hat ganz viele neue Sachen nochmal wird neue Sachen ermöglichen. Das freut mich sehr. Es gibt ein Zweispielerspiel zusätzlich, neue Fälle und so weiter und so fort. Das ist ganz großartig. Es wird das Spiel auch auf Deutsch geben. Es gibt schon ein Vor-PDF. Es wird noch abgewartet, also was von dem Kickstarter noch auf jeden Fall rein muss. Deswegen gibt es ein Vorab-PDF bei System Matters. Packen wir euch auch in die Shownotes. Ansonsten muss ich sagen, auch gerade The Between hat mich sehr inspiriert mit den tollen Spielrunden, die ich habe. Shoutout an die Hargrave Boys und die Vice Girls. Ich und eine Freundin ein Playbook dazu geschrieben. Also es bleibt inspirierend und spannend und ich kann allen Leuten nur empfehlen, da mal reinzuschauen für die Mechaniken, selbst wenn die Reglementierung mit Phasen, die ist sehr spannend gemacht und da kann man sich, glaube ich, sehr viele kleine Sachen abgucken und inspirieren lassen, wenn man eben Gothic Fiction gut findet, dann ist es ein gefundenes Fressen. Und dann bleibt die Beute, glaube ich, auch immer weiterhin frisch.
Ja, ganz sicher. Und wer weiß, vielleicht spielen wir bald mal eins der Systeme auf unserem Kanal.
Das kann gut sein, ja.
Zum Start habe ich mir so eine Frage überlegt. Eine ganz spannende Frage. Und zwar, wir klauen ja heute für Sport und Spaß und Spiel und Events und sowas. Und warum tun wir das überhaupt? Also warum ist es wichtig in einem Kontext von Fantastik beziehungsweise Pen and Paper und Worldbuilding und so weiter und so fort? Warum überhaupt Sport und Spaß.
Wir sind ja durchaus immer sehr dafür auch, dass es nicht nur, auch wenn es kampflastige Systeme gibt, ne, und wir beide ja auch durchaus von einem großen D&D-Hintergrund herkommen,
ja.
dass diese ganzen Sachen auch es kreativ eingesetzt werden. Also die wurden natürlich aus einem bestimmten Grund hergestellt, Zauber und tralala.
Ja.
Aber dass man die anders einsetzt, also das finde ich kreativitätsfördernd, Sport, an Sport zu denken und auch einfach um das Ganze eben in Nicht-Kampfsituationen zu nutzen, ne? Wir kennen das ja alle, dass am Ende vom, wenn die Person, die bei einem Brettspiel gewinnt, ne, also unangenehm auffällt, weil sie gewonnen hat. Oder aber auch die Leute, die verlieren, die unangenehm halt auffallen, weil sie verlieren. Und das auch zu, das ist ja auch ein, das ist was man lernen muss, ne? Also das ist, weil wir ja auch in diesem Leistungs, Schwenken in the Patriarchy oder so, ne, aber die ja. Leistungsgesellschaft und so und das Spiel und die Rivalität fördern, die halt eine Gemeinsamkeit trotzdem schafft. Also ja. sich messen und dabei Spaß haben und die, und jetzt hier wieder zu meinem liebsten Sportanime schwenken, aber Rivalität, die Spaß macht, Rivalität, ja. die einen anspornt, ne? Aber das liebe ich ja an Haikyuu zum Beispiel so sehr, dass es halt darum geht, dass man die Person, gegen die man einen Sportwettkampf führt, trotzdem gut finden kann, bewundern kann und sich Beispiele nehmen kann.
Ja,
und also so weiter.
Dass die halt auch Fans voneinander sind. Dann, ja. Das ist irgendwie das Beste eigentlich an Haikyuu.
Und das wollen wir am Spieltisch. Fans voneinander sein.
Richtig, ja, ja. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil ich, also für mich ist es auch einfach sowas, eine Welt, in der es keinen Spaß gibt oder nichts, was so Leute begeistert, wirkt so viel ärmer und so viel weniger lebendig. So. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mir dann halt immer so einfällt, weil das so, ich finde es immer so lustig, wie Leute sich mega viel Mühe machen, irgendwie so grundlegende Dinge für den Realismus zu erstellen und zu sagen, ja, mit was verdient dieses Dorf von, das eine Dorf von 70 Dörfern, die ich jetzt irgendwie erstellt habe, mit was verdienen die ihren Lebensunterhalt oder was produzieren die am meisten, welche Ressourcen sind hier wichtig und so. Aber was machen die Leute in ihrer Freizeit, kommt halt irgendwie, wenn überhaupt, ganz zum Schluss. Und das finde ich ganz merkwürdig, diesen Gedanken. So.
Ja, ja, und das sind auch immer die Dinge, dann ja, die spielen dann Karten und gehen abends in die Taverne, spielen Richtig. Karten und würfeln. Ja. Und ja, klar, Würfelspiele, Kartenspiele, tale as old as time, ja. auf jeden Fall. Aber ich finde auch so wichtig zu denken, also als ich zum ersten Mal einen Charakter gebaut habe, der dann eine gut in einem Spiel war, dachte ich mir, ja, und was ist dreimal Drache hoch oder wie das hieß oder wie ich es dann übersetzt habe, also was ist Dragon Anti-Chess oder was auch immer.
Ja, ja.
Wie geht das? Erklär mir das. Wo kommt das her? Warum ist das? Also, das ist doch ein Unterschied. Also ich möchte, was erzählt genau. mir das über die Kultur? Warum suche ich mir genau da? Also das waren drei Spielnamen, die so vaguely erinnert sind an Dinge, die wir kennen, ne?
Ja.
Aber keine Ahnung, warum ist das Feuerkniffel oder so? Also erklär ja, mir das und warum ja. spielen diese Leute ja. das? Also, warum hat dieses Dorf die Sonderregel? Ist doch fast spannender als welche Sorte, ob es Hartweizen oder Weichweizen ist oder was auch immer es so gibt, ja?
Ja, ja, total. Und ich glaube auch nämlich, dass genau dieses, oh ja, es gibt halt jetzt hier Drachenschach oder was auch immer, ne? Also wie auch immer das
ja, genau.
dann heißt, ist halt auch so der, ja, man nimmt einfach irgendetwas, was man halt irgendwie so kennt und dann packt man da irgendwie den Fantasy-Begriff vor und dann sollte das halt irgendwie reichen. Und das ist mir halt viel zu wenig. Das reicht mir nicht. Ne? Ich möchte halt diese, so wenn du Leuten, also mal angenommen, du triffst jemanden, die Person hat noch nie was von Fußball gehört und dann erklärst du der Person Fußball als kulturelles Phänomen. Das sage ich als kompletter Nicht-Fußball-Fan. Die Leute, die Person würde doch denken, das kann doch nicht sein. So, da sind so Leute, die rumrennen und versuchen unter sehr, sehr spezifischen Regeln einen Ball mit dem Fuß zwischen zwei Pfosten zu treten. Und dann verdienen die da irgendwie 60 Millionen im Jahr für. Mhm. So, das macht und keinen dann, Sinn.
So. Auf jeden Fall. Und dann erklär den Leuten die darum herum entstandene Fankultur.
Ja, das ist ja auch genau. Nochmal ein
super. Dieses, und, die singen, die verprügeln, in den schlimmsten Fällen und in den Fällen, die wir nicht wollen, verprügeln die sich. Da werden Züge abgestellt, damit.
Genau, die werden.
Immens mit, viele Fußballfans. Ja. An Stadien gekarrt werden können.
Die das gehen hier immer in, die werden hier von der Polizei auf Polizeipferden eskortiert, weil wir wohnen hier in der Stadionnähe. So, und das, und diese Auswirkungen, so, das ist ja das, was eigentlich, das kulturell halt wichtig macht und spannend macht. Mhm. Und, mehr macht als einfach nur so, ja, das machen Leute in ihrer Freizeit oder das macht halt Spaß oder damit sitzen sie in der Kneipe und würfeln. Das ist, ne, ich möchte halt die Sachen haben, die an sich schon so absurd sind, so Fantasy sind. Ne? Also so, du kannst da so viele Sachen halt auch, also diese Tropes, die damit verbunden sind, halt zum Beispiel auch mit Fankultur und dem Ganzen, das halt eben auch ad absurdum führen und auf den Kopf stellen oder sowas wie die Super Bowl Halftime Show nehmen. Und was, das ist ja an sich schon einfach so absurd. Und da sehe ich halt einfach so das Potenzial und so die Notwendigkeit, das halt wirklich in Fantasy-Welten anzubauen. Ja, Cheerleading. So.
Also ich weiß gar nicht, ich kenne die Geschichte von Cheerleading nicht, was vielleicht aber auch sehr interessant wäre. Mhm. Aber in meinem Kopf ist es halt so, dass es sich quasi als entwickelt hat, tatsächlich als andere Leute bei ihrem Sport anzufeuern. Und jetzt ist es ja eigentlich mittlerweile schon ganz lange selber ein Sport, weil die ja auch, was die alles machen und tun und Competitions und.
Ja, total.
Also, das ist wie ein Zusatz zum Sport seinen eigenen Sport gemacht hat. Genau, in meinem Kopf zumindest. Ne?
Und halt auch so.
Total spannend.
Und auch so Stadionmusik ist ein eigenes Genre geworden. So, wenn du halt, wenn so die White Stripes kriegen halt unendlich viel Geld, weil Seven Nation Army in jedem Stadion, bei jedem Spiel läuft. Immer so. Die kriegen halt jedes Mal einen Anteil davon, wenn dieser Song gespielt wird. So, ne?
Ja.
Und wenn du das schaffst, dann hast du halt mit einem Song einfach ausgesorgt.
Ja, so. Ich meine, ich bin ja auch großer Fan von You'll Never Walk Alone.
Ja,
ist ein wunderschönes Lied, aber das ist, ich weiß nicht, zu welchem Fußballclub es gehört, aber es gehört zu irgendeinem.
Ja, ich finde auch Football Coming Home. Das ist ein super Song. Der macht halt einfach Spaß.
Der macht am meisten Spaß, weil England noch nie diesen Preis gewonnen hat.
Ja, aber das finde ich halt so, also da möchte ich, also das ist so mein Ansatz, oder das ist so mein Ansporn. Und ich glaube, wenn man das halt hinkriegt, in einer Fantasy-Welt das hinzukriegen, dieses Feeling rüberzubekommen und die Gruppe, die das halt spielt, oder auch wenn du in einem Roman das hast, wenn sich das so anfühlt, dass man sich so, dass man denkt so, oh Gott, hoffentlich gewinnen die das so, ne? Also so, dann hat man es halt richtig gemacht. Ja. Weil Haikyuu hat es für mich halt echt hingekriegt, dass ich Volleyball gucke. Echtes Volleyball gucke. So. Ne? Und Spaß dran habe, weil ich es verstehe.
Okay, bei mir war es Wiener Mila Superstar und deswegen ist Haikyuu quasi so der.
Die Evolution.
Das, was ich jetzt wieder bekommen habe. Endlich wieder ein Volleyball, ein großes Volleyball-Property für mich.
Ja.
Aber es gab zwischendurch auch noch kleinere und es gibt gute Sachen und gut Fiction, aber wenig.
Mila Superstar ist ja quasi die Dragon Ball Version von Haikyuu, ne? Also das hat ja sehr viel, also schon, ich habe letztens versucht, wieder eine Folge zu gucken und es ist deutlich weniger realistisch.
Nein, ich glaube, die Sachen, die tatsächlich, ich glaube, Mila Superstar erklärt es dir so lustig und realistisch, weil ich habe bei Haikyuu gemerkt, unheimlich viel von dem, was die da machen, was die halt technisch erklären und als, wenn du den Ball so und so triffst, dann bewegt er sich so und so und bla bla. Wenn das bei Mila alles so diesen leicht magischen Tint hat.
Genau.
Und es ist aber einfach nicht so, es ist einfach nur tatsächliche Technik.
Ja, aber es
ist also was, halt aber total. Mila erklärt es dir halt nicht so. Diese, andererseits, das Ding ist aus den 60ern oder sowas. Also, it's shitty old and it's lovely. Ja. Ich meine, mein Lieblingssatz ist auch immer noch im Opening. Ich glaube, im Deutsch sowieso nicht. Aber das deutsche Opening ist ja auch perfekt, großartig. Voll. Im japanischen Opening ist einfach nur dieser Satz drin so. Sie ist halt super stark und cool und bla bla und tralala und fight und überhaupt. Aber sie ist ein Mädchen. Also manchmal läuft dir doch eine Träne über die Wange. Das ist schon hart.
Oh Mann, ja.
So nach dem Motto, um diesen 60ern Designs und dieser Female Culture da halt noch so und sagen, aber don't worry, ja. She's still soft.
Ja.
Das ist so ein bisschen lustig.
Und im Kontrast dazu Haikyuu, wo sie halt einfach, wo wie keine zwei Folgen vergehen, wo nicht mindestens einer von den Jungs irgendwie
von weint. Den Jungs heult.
Und dann halt auch
ja.
so aus den geilsten Gründen so, ich bin so stolz auf meinen besten Freund. Oder ich kann nicht glauben, dass wir gegen die spielen dürfen.
Ja, oder keine Ahnung, die leichten Tränen in den Augen, wenn man zum ersten Mal in diesem riesen Stadion steht und sich ich darf hier spielen.
Ja, total.
Es ist,
großartig.
Es ist so viel Herz.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Ding. Also, wenn man Herz in eine Fantasy-Welt bringen möchte oder eine Sci-Fi, eine fantastische Welt, dann ist das halt ein super Mittel dafür. Ich glaube, es ist halt super simpel, irgendwie einfach zu sagen, okay, wir nehmen einfach eine bestehende Sportart und packen da halt irgendwie, weiß ich nicht, Orks rein, ne? Dann hat man sowas wie Blood Bowl, und das ist auch ganz witzig so, dass, ne, das ist halt einfach Football nur noch brutaler, okay, und funktioniert auch. Aber ich glaube, man kann noch mehr, noch coolere Sachen machen.
Oh ja.
Und ich habe auch ganz viel Beute dabei. Wenn du möchtest, würde ich auch direkt anfangen.
Ja, mach. Go for it.
Und zwar, ich beginne mit etwas, was ich für meine eigene Kampagne geklaut habe. Und
tried and tested.
Ja, um ein bisschen auch so diesen Werdegang von, ich habe das mal irgendwo gesehen, zu, ich gieße das in Mechaniken beziehungsweise gieße das irgendwie in meine eigene Kampagne. Und zwar gibt es ein Videospiel aus den 90ern für den Nintendo 64. Das hieß Wave Race 64. Witzigerweise hieß es Wave Race 64, obwohl es kein anderes Wave Race gab. Aber es war ein für damalige Verhältnisse unglaublich realistisches Jetski-Rennspiel. Ja, und viele Leute, die halt Nintendo 64 hatten, werden sich jetzt mit sehr viel Nostalgie daran zurückerinnern. Und das Spiel war brockenschwer, also war richtig so ein Spiel, wo du musstest halt immer so Slalom fahren. Das war halt so die Hauptmechanik, also du musstest halt immer quasi zwischen so zwei Bojen hindurchfahren, keinen Zeitabzug zu bekommen. Und gleichzeitig hattest du halt Wellengang. Also du musstest halt gegen die Wellen anfahren und musstest halt so zwischenzeitlich auch so durch die Wellen so durchtauchen und so weiter und so fort. Also es war schon sehr, sehr cooles Rennspiel, es hat mehr gemacht, als einfach nur zu sagen, okay, hier ist ein Rennspiel auf dem Wasser, sondern es ist wirklich, es hat das ernst genommen, dass die Leute Jetski fahren. Und dann konntest du mit, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ein Cheatcode war oder ich glaube, man musste wirklich alle Rennen mit Bestzeiten gewinnen. Und dann konntest du einen Sonder-Jetski freispielen und das war ein Delfin. Und dann konntest du so einen Delfin quasi reiten und diese Strecken auf dem Delfin fahren. Und das habe ich geklaut für meine eigene Fantasy.
Yay!
Genau.
Delfin-Ski?
Genau, so im Endeffekt. Also bei mir sind es halt nicht Delfine, sondern das ist so eine Mischung aus Delfin und so fliegenden Fischen.
Oh ja.
Um halt eben auch so die Möglichkeit zu haben, dass man halt quasi so durch höhere Hindernisse so rüberspringt oder so durch Ringe durchspringen kann, aber gleichzeitig halt auch eben untertauchen kann und so. Und dieses Spiel habe ich halt eben erfunden für so einen Piraten-Schwarzmarkt und sowas. Und mittlerweile, meine Gruppen haben das selber noch nicht gemacht, aber sie haben jetzt schon drei oder viermal davon gehört und sind jedes Mal so, das nächste Mal müssen wir echt mal dieses Rennen machen. Aber es gibt auf jeden Fall, also es gibt feste Teams, also man fährt halt immer so ein bisschen wie beim Rennradsport, also dass man halt in Teams fährt, also aus drei Personen bestehende Teams. So dass es halt eben auch etwas ist, was als Gruppe möglich ist.
Das ist cool.
Finde ich immer ganz wichtig. Und man kann sich halt eben auch unterstützen. Man kann halt eben Windschatten ausnutzen und so weiter und so fort. Und mechanisch gesehen ist es super simpel. Ich habe einfach nur quasi so Etappen, also so ein Rundkurs, Etappen. Und dann wird halt einfach mit Tokens quasi nach vorne bewegt, wer wo ist. mit so ganz simplen Checks. Aber das Wichtige ist halt, dass immer wenn zwei Leute quasi in derselben, im selben Bereich der Strecke sind, können sie halt miteinander interagieren, können sich halt gegenseitig versuchen, von ihrem Delfin zu schmeißen und so weiter und so fort.
Nice, ja. Gott sei
Dank. Und das, was aber halt drumherum entstanden ist, ist halt das, was mir so viel mehr Spaß gemacht hat, ist halt, es gibt halt richtig coole Teams. Es gibt halt das Team, was nur so aus Trollen besteht.
Oh ja.
Die halt die anderen einfach nur mit so Trash-Talk irgendwie versuchen abzulenken. Dann gibt es das Team, was aus Kobolden besteht, weil die so klein sind, dürfen die mal zu zweit auf einem Reittier sein.
Oh ja, ein Kobold.
und dann gibt es halt einfach so diese Fankultur drumherum und die karren dann sozusagen, weil das ist halt hoch illegal, dieses Spiel. Aus Gründen, die erst klar werden, wenn man es spielt, weil die Regeln existieren halt nur sehr vage, weil niemand die Regeln aufgeschrieben hat jemals.
Oh ja.
und dann werden aber immer so auf hohem Meer, also auf hoher See, werden Tribünen und Strecken quasi mit Bojen quasi auf einmal hingeschifft, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Leute kommen von überall her mit so Unterwasserbussen,
das ist so cool,
und steigen dort aus und fangen ihre Fangesänge an und sitzen dann halt mitten, also im Nirgendwo auf dem Meer. Und dann gibt's halt so schwimmende Würstchenbuden und sowas.
Oh mein Gott, ja, oh mein, oh das Essen auch. Ja. Oh mein, wir brauchen eine Folge über Essen.
Ja.
Nein, wir brauchen fünf Folgen über Essen.
Ich wollte gerade sagen. Naja, und genau das, und dann gibt's halt eben auch so, es gibt bestimmtes Essen, man darf halt nur Sachen essen, die, wenn es ins, bei Sachen,
ja,
die, wenn es ins Wasser fällt, dass die Fische das auch essen können. Also,
ja, das finde ich
das
cool.
Das ist so
eine
grundsätzliche Regel. Und ja, und das ist so meine eigene Homebrew-Erfindung, die ich halt eben bei, also das kommt von Wave Race 64 und ist auf ganz wirren Umwegen dann zu dieser merkwürdigen Sportart geworden. Wir haben das Yeyet-Rennen genannt, also diese Fische heißen Yeyet, also Y-E-Y-E-T. Ich weiß nicht, woher das Wort ist oder was das bedeuten soll, aber wir fanden es irgendwie phonetisch cool. Und es gibt natürlich dann nicht nur die Rennen, sondern auch so Stunt-Shows. Also, ne?
Oh, ja, klar.
Bevor es losgeht, dann kommen immer so die Top 3 irgendwie WeltranglistenfahrerInnen und die dürfen dann einmal zeigen, was sie noch so drauf haben. Und das ist halt so ein bisschen angelehnt an BMX Olympic. BMX-Fahren, weil ich das so cool fand, als ich das, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal wirklich gesehen habe. Ja. Genau, das ist mein erstes sehr, sehr simples Liebesgut, was dann aber sehr...
Ist überhaupt nicht simpel, ist verkauft.
Ausgeartet ist.
So muss das. Das ist es halt, aber wenn du dich wirklich quasi damit beschäftigst, einen Sport zu etablieren in der Welt, dann artet das eben so aus, weil Sportkultur halt bei uns so ist und dann fängt man an, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen irgendwie.
Voll, ja.
Und zurück, also total. Ja, dann lass mich auch bei, ich glaube, bei realweltlichen Dingen, die obskur sind. Und zwar habe ich mir ein Buch besorgt, weil ich das eh auf der Liste hatte und perfekt für diese Folge verwenden konnte. Das heißt Fox Tossing und Octopus Wrestling and Other Forgotten Sports. The Most Dangerous and Bizarre Sports in History. Das ist von Edward Brooke Hitching. Leider gibt es nicht auf Deutsch. Soweit ich gefunden habe, ihr schaut nochmal nach, falls doch, ist in den Shownotes, aber es gibt andere tolle Dinge, zum Beispiel Atlas der erfundenen Orte, also die Person beschäftigt sich immer sehr spannend mit Dingen, die realweltlich existiert haben, aber sehr, sehr außergewöhnlich fantastisch sind. Also der Atlas der erfundenen Orte zum Beispiel sind Karten von Orten, von denen die Menschen dachten, sie existieren. Und deswegen gibt es Karten, aber sie gibt es dann am Ende doch nicht. und so weiter und so fort. Also gibt es ganz viele Dinge und also glaube ich auch eine sehr, wenn man da interessiert ist, eine sehr spannende Bibliothek. Also was ich zum Beispiel süß fand, war, dass irgendwie auch Sport erklärt wurde. Ja, also, also es fängt nämlich an mit es ist Spiel, ja. Also ja. Das Wort, also etymologisch und so, das kommt von Spielen und eben von Diversion, Game, Frolic and Tumultuous Merriment. Und ich finde gerade Tumultuous Merriment ist so schön.
Ja.
Fußball fing an mit, zumindest ich glaube in England, dass man ein Dorf einen Ball in den Kirchen Garten, Kirchenvorplatz eines anderen Dorfes. Also dann Dorf gegen Dorf und man kickte den Ball in Richtung Kirche. Und, was? Also solche Sachen.
Die Entfernung ist ja komplett. Also von
ja, Dorf. Ja, je nachdem. Es ist auch so, was? Und warum? Und wer machte alles mit und in welcher Form? Und das waren die Regeln? Okay. Ansonsten ist halt immer wichtig zu wissen, also viele dieser Sportarten gibt es nicht mehr, weil sie entweder für die Beteiligten und oder die Umherstehenden zu gefährlich waren. Es kommt auch, also Warnung für das Bus kommt halt, was heißt natürlich, aber viel Animal Cruelty drin vor, ja, weil sowohl Fox Tossing als auch Octopus Wrestling,
ja ist das für die Tiere ist, also das nicht, ist angenehm.
Genau, was ist aber trotzdem, wenn man, es wird das Buch selber ist nicht grausam, es wird nicht irgendwie detailliert, ist nur sehr vage beschrieben, dass natürlich da Tiere zu Tode kamen.
Ja.
Was ich aber cool finde, als Vorlage für eine Fantasy-Welt, weil du kannst den Sport dann einfach übernehmen und in der Fantasy-Welt gibt es so viele, oder auch Science-Fiction natürlich, gibt es so viele Möglichkeiten, du machst sie als Roboter. Dann sind es Robotertiere, yeah, die man gut reparieren kann.
Genau.
Die Spaß dran haben und du hast Spezies, die du für diese Sportarten nutzen kannst, die Spaß an der Sache haben, die mitmachen, die ja, Teil des Teams
die
sind.
Die auch Schoner tragen, so ein
zum Beispiel, genau, du kannst, und schon hast du eine Fashion-Reihe für die Tiere, die, also,
ja,
da gibt's dann, das finde ich deswegen als Vorlage sehr gut, wenn man sich dieses gruselige,
ja,
Ding, was Menschen gemacht haben, nehmen kann und es gut machen kann, das sehr viel besser machen kann.
Ja. Direkt vor Augen, bei Splatoon gibt es auch so skatende Oktopusse, die halt an jedem Arm so einen Ellbogenschoner tragen, obwohl sie keine Ellbogen haben, und das ist, war so direkt das Bild.
Was ich ganz spannend fand, ist, dass Fox Tossing tatsächlich eine deutsche Sache war oder eine europäische Sache auf jeden Fall. Also tatsächlich, es gibt, das war, also das finde ich als Spiel, also ne, wenn wir rausnehmen, dass natürlich das furchtbar grausam war den Tieren gegenüber, die Idee und für ein Fantasy Ding finde ich super cool. Weil du musst einfach eine Tierart finden, die einfach gerne gebounced wird.
Ja.
Und das war so eine, du baust eine Arena auf, lässt in dieser Arena dann die Tiere einlaufen und hast so vorher Mechanismen gebaut, Tücher, Prelltücher hieß es, mit denen du die dann so hochswitcht. Also da stehen dann auch, ich weiß nicht, auf einem Bild sind so zwei Leute, die so ein bisschen wie auch diese Hüpftücher, so wenn man tatsächlich auch Menschen, und das war's. Und das könnte ich mir eben, und das
ist das Spiel?
Ja.
Geil.
Dass du das oft genug machst und ich habe auch noch nicht ganz, es wurde nicht ganz klar, wie man da gewinnt.
Muss man vielleicht.
Oft genug oder so. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade in Füchse mit Helmen.
Ja, voll.
Oder Flugfüchse sowieso.
Ja.
Und so weiter. Also da gibt's total viele Sachen, wo man ansetzen kann und sich aus dieser schlimmen Sache eine sehr schöne und coole Sache machen kann.
Total.
Und da ging es nämlich auch darum, dass dann die Leute da auch irgendwie am Ende wurden Hasen die gesammelt wurden, sind in die Arena gelassen und die Füchse, die noch da waren, haben die Hasen gejagt. Und das haben die Leute sich angeschaut und das hat sich auch wird der Beliebtheit erfreut. Also da gab es dann eben wiederum auch eine Kultur. Die Leute haben sich das tatsächlich im großen Stil angeschaut.
Ich finde das total Banane. Einfach diese.
Es ist doch. Warum?
Also, wie entsteht das? So dieses.
Ja.
Wir haben hier so ein Tuch und warum nicht ein. Mhm. Also, warum gerade ein Fuchs? Warum keine Katze oder ein Hund oder eine Taube oder. Warum gerade die Füchse? Also, das macht so, so wenig Sinn. Finde ich großartig.
Also, irgendwann hat man auch andere Tiere noch dazu genommen und so.
Schweine. Biber.
Badger. Schweine weiß ich nicht, aber Badger auf jeden Fall. Also Biber waren auch dabei und so ein Kram. Und,
aber es ist ja echt merkwürdig, ne? Also ich.
Total.
Ich finde ja, stehen dann halt auch in dem Buch auch so Regeln für bestimmte Sportarten drin?
Insofern sie.
Übermittelt.
Man sie rekonstruieren und übermitteln konnte und so, so ein bisschen. Also das sind oft so 2-3 Seiten, deswegen ist da auch nichts irgendwie in gruesome Detail beschrieben.
Aber ich finde gerade diese, wenn man versucht, so eine absurde Sportart dann zu verklausulieren, ist es einfach noch so viel lustiger. Also ich muss mir das Buch auf jeden Fall anschauen. Interessiert mich jetzt sehr.
Es ist total... Maskiertes Fox-Tossing wurde irgendwann dann auch... Also ich weiß nicht. Mach etwas, was eh schon komisch und auch gruselig ist. Noch spektakulärer und jetzt im Sinne von spektakulär von Spektakel. Ja. Auf nicht unbedingt die beste Art und Weise irgendwie.
Und dann wurden, also dann waren die
dann
Leute...
Adelige, wo haben sich als Helden verkleidet,
okay.
Und Hobgoblins oder mythische Kreaturen und Damen, Nymphen, Göttinnen, Musen und...
Nee, das ist...
To participate in the Baroque Bloodbath. Und du denkst dir so...
Okay.
Was? Das ist...
Es ist echt...
Einfach, was Menschen anscheinend tun.
Ja.
Und... Ja, es ist sehr seltsam. Und aber auch, wie gesagt, also das Coole ist halt die ganzen, du kannst die coolen Seltsamkeiten nehmen, die sich ne, mit dem Verkleiden, man könnte Team-Jerseys,
ja,
ne, irgendwie sowas oder sowas in der Art. Und du kannst aber eben die ganzen realweltlichen Grausamkeiten und das, was wir wirklich nicht wollen so wirklich richtig schön
weglassen, ne?
Cool machen.
Ja, oder
du kannst es einfach, ne, also im Sinne von, du kannst sie einfach in etwas verwandeln, was es einfach nicht ist. Die Tiere haben Spaß dabei, die partizipieren, die sind
die Stars.
Vielleicht sogar die Stars.
Ja, voll.
Genau, ja. Genau. Also, vor allem, also angeblich ist es, macht es, also war ein Teil des Spektakels halt, dass man den Tieren beim in der Luft rumfliegen zuschaut und, ne, guckt, ob die auf ihren Pfoten landen können. Und gerade bei Kreaturen, die dann besonders spannend sind, vielleicht eine Kreatur, die mehr Beine hat zum und Arme und zum Rumpflailen.
Ja.
Also dass die vielleicht, dass die in dem Moment auch Stunts machen oder
genau.
Auch nochmal zusätzlich, wenn man zu dem Team gehört, dass man zusätzlich Punkte sammelt, wenn ein erfolgreicher Toss dann auch dazu führt, dass das Teammitglied, das getosst wird, die Windkatze oder was auch immer, dann noch irgendwie richtig coole Stunts macht und
ja.
Dann noch so einen artistischen Flair und dann hat jedes Team nochmal seinen eigenen Stil und so weiter. Also
ja.
Da kann man coole Sachen draus machen und aus etwas Schlimmem etwas Fantastisches machen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, finde ich total cool. Also es ist richtig, richtig
Lass
cool.
Mich um den zweiten Sport, der im Buch drin ist, noch kurz zu erwähnen, also im Titel drin ist, Octopus Wrestling, war mehr so ein Ding, was sich so entwickelt hat, als irgendwer die auch tatsächlich einfach gejagt hat. Also große Okto, also ne, wirklich, also große, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber Giant Pacific Octopus, um die geht's, halt auch wirklich so menschengroß, wo man dann tatsächlich auch dieses Wrestling ein bisschen ernst nehmen muss, sozusagen.
Ja.
Und es ging zum Teil darum, dass die sich entwickelt haben, weil man die halt als Delikatesse verkaufen konnte. Also an so einem großen Oktopus ist einfach auch mehr dran. Also das war, ist so ein, und daraus hat sich dann irgendwie so ein halber Sport entwickelt. und die Person, die das mit, also es war nichts Großes oder so, also ich glaube, also hier Fox,
Fox-Tossing
war schon
wirklich
ein Riesending.
So
also
ein
das ist richtig,
richtiger Trend.
Ja, genau, ein etablierter Sport eine Zeit lang auf jeden Fall, während das hier mehr so ein ganz arges Nischending war und die Person, die das bekannt gemacht hat, irgendwie, also O'Rourke heißt die Person und wurde dann ein Stuntman in Hollywood.
Ach, spannend.
In den 20ern dann auch, mit den Fähigkeiten, die die Person einerseits mitgebracht hat, aber andererseits dann auch beim Octopus Wrestling gelernt hat, konnte
wo auch sonst.
Die Stunt-Person werden.
Macht sich auch
aber
gut
das
im
ist
Lebenslauf,
halt auch irgendwie
glaube ich.
Total, total. Was ich daran halt ganz gut fand, war einerseits natürlich, dass tatsächlich diese Menschen auch wirklich den Octopus, dass das nicht nur zum Spaß war, sondern dass man am Ende was getan hat damit und da das Tier verwertet hat, auch wenn natürlich die Art und Weise. Es war nicht mal mehr so ganz grausam, muss ich sagen, in dem Sinne, weil der Typ ist da runter.
Hm.
Also auch, das war geil, O'Rourke auch so nackt, bis auf so einen Helm. Und ich dachte mir, okay. Ja.
Okay.
Ich weiß auch nicht genau, vielleicht, oder so ein Atemding irgendwie so. Noch zusätzlich, frag mich, es wird nicht näher erklärt. Er war ein Coast Guard Diver and the father of Octopus Wrestling.
Geil.
Und er hat dann quasi den Oktopus engaged,
ja,
und sich dann quasi so getan, als würde er strugglen,
ja,
bis zu einem gewissen Punkt und war halt auch an so einem Band befestigt oder sowas. Je mehr der gestruggelt hat, desto eher wollte der Oktopus den dann halt irgendwie zerquetschen. Und es war ja auch so, at a certain point, usually when he noticed a crunching sound emanate from his constricted bones, hat er dann quasi an der Leine gezogen und sie haben halt diesen Oktopus geerntet.
Aber bis zum Rippenbruch gewartet.
Ja, erstmal, also der richtige Zeitpunkt ist, wenn es knackt. Was? Also,
ach, Scheiße. Ey, das ist wirklich großartig.
Menschen haben wilde Dinge getan. Und ja, auch da könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich, dass du das vielleicht gar nicht zum Sport nimmst,
ja,
sondern tatsächlich als eine gefährliche Art, eine vielleicht auch etwas, was nicht sentient ist, in dem Fall dann
genau,
zu einzusammeln, Früchte zu ernten oder
ja,
so.
Ja.
Oder eben tatsächlich, dass das eine Art Spektakel ist, dass man den Wrestling-Aspekt nimmt und das so eine Art Schaukampf, ja, dann wiederum ist.
Also ich kann mir da super Wrestling
viele Dinge vorstellen.
Voll, ne? Mit
eben, allem, genau.
Mit allen Tropes und halt, aus dem Wrestling halt übernehmen.
Genau, ja, und dann halt einfach vielleicht auf der einen Seite irgendwie Contender zu haben, die nicht so viele Arme haben und auf der anderen Seite eben jemand, der halt besonders, ja, viele hat.
Und dazwischen noch ein Hummer oder alles, irgendwie, was weiß ich alles.
Ne? Genau.
Ja, finde ich großartig. Aber ich finde, also die Genese dieses Sports, und ich finde, was halt jetzt, also ich kann dich gerade sehen, die Leute, die jetzt zuhören, können dich nicht sehen, aber als du gesagt hast, etablierter Sport, wie deine Augen, dein Gesicht quasi so entglitten sind, weil es so, ja, wie soll man, ist das, kann man das so nennen? Aber anscheinend schon. Ja.
Also es wurde dann anscheinend irgendwie ein bisschen gemacht und so weiter und so fort. Und es gab auch verschiedene Dinge. Also es hat sich natürlich nie groß, ist natürlich nie aus sehr vielen Gründen groß geworden, Gott sei Dank. Aber in den 1960ern wurde das ein populäres Ding und es gab eine Weltmeisterschaft von Oktopus.
Nee, also alles, was eine Weltmeisterschaft hat, ist für mich etablierter Sport. Also kannst,
ja,
du, nicht,
schon,
kannst
ne?
du nicht anders sagen. Ich habe noch ein etwas weiter hergeholte Beute für heute noch mitgebracht.
Oh.
Weil es auch sehr thematisch, nicht thematisch, sondern weil es aktuell ist.
Oh.
Und zwar, es ist nicht ganz Sport in dem Sinne, aber es ist ein Event, das alles mitbringt, was wir uns von einem, was wir von Spektakel und von Absurdität und von Gemeinschaft.
Das wünschen wir uns bei Sport. Spektakel und Absurdität, ne?
Genau. Und zwar den Eurovision Song Contest.
Ja.
Ja.
Wobei auch da fast eigene.
Könnte man eigentlich zu einer eigenen
auch.
Folge
also
machen.
Also sollten wir vielleicht auch.
Ja. Ich wollte es nur einmal.
Spin-off.
Ja, genau. Ich wollte es aber einfach nur einmal nennen als Beute, weil ja, man kann aus jedem Jahr kann man sich halt, was Kostüme angeht, was an Charakteren dort,
oh ja,
halt eben zustande kommt, auch die Queerness natürlich, die auch immer auch, mhm, schon front and center war. Aber was ich so spannend und was ich so cool finde, ist, dass es trotzdem ein Wettbewerb ist, bei dem es, mhm, bei dem Leute gewinnen. Ja.
Theoretisch Regeln und gibt auch, auch wenn ich die noch nie verstanden,
ja,
habe.
Ja, und ich erwähne es deswegen, weil ich ein Charakter aus einer meiner Gruppen ist, ein Spieler ist weggezogen und hat sich jetzt quasi aus einer Kampagne sozusagen vorerst verabschiedet. Und ich habe halt, mhm, überlegt, wie können wir diesen seinen Baden irgendwie, mhm, rauserzählen. Und der wurde halt,
oh,
zu dem Multiverse Song Contest eingeladen und, oh, muss dort halt diese Welt vertreten. Und ich finde die, ja, und ich finde die Idee einfach so cool, wenn, mhm, man es jetzt halt auf D&D bezieht, dass halt von allen Welten irgendwie,
oh ja,
Leute dahin kommen und dann vergeben diese Welten aber auch an die jeweils anderen, mhm, Songs halt eben Punkte und so. Und
zu wissen, welche Welten immer einander mauscheln,
genau,
und
genau,
so.
Das ist immer klar,
diese typischen Klischees.
Ravnica und Eberron haben irgendwie so ein Deal am Laufen, dass die sich immer ihre 12 Punkte zuschieben. Ne, also so. Diese Art von übergreifender, meta-zusammenhängender Gemeinschaft finde ich ganz cool. Kann man natürlich auch für die eigene Welt super gut runterbrechen. Ja. Oder auch für Star Wars könnte man das halt super gut nehmen, weil da gibt es ja auch eigene Musikrichtungen und ganz viele absurde Instrumente, die sich da ausgedacht haben.
Definitiv.
Und ja, also das war halt einfach nur so eine kleine...
Und du kannst es notfalls klein runterbrechen, wenn deine Welt nicht so groß ist und kein Multiversum hat, dann sind es halt Dörfer wieder, eben, ne?
Genau. Aber halt
also,
trotzdem
das geht super klein und super groß.
Diese Absurdität trotzdem beibehalten, auch wenn es halt nur so 500-Personen-Ortschaften sind, trotzdem mit dem Anspruch, da so ranzugehen, dass es das Größte und Krasseste ist, was es jemals gab.
Erinnert mich an Karnevalsvereine
auch. Ein bisschen schon, irgendwie. Ja.
Von, wenn wir dann ein bisschen in die kleinere Ebene gehen, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es dann halt einfach, also nicht Multiversum Song Contest, aber Song Contest Vereine halt gibt, die dann auch, wo dein ganzes Hobby, ne, wie der Sportverein ja auch natürlich,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und so, Trainingsjacken für den Song Contest Verein.
Und auch da wieder Fankultur, ne, natürlich ganz, ganz wichtig. Und ja, also das fand ich einfach nur, einmal weil es halt aktuell ist, aber halt eben auch, weil ich sehr spät erst den ESC quasi kennengelernt habe, so als etwas, was, also ich habe immer mal wieder so die einzelnen Songs oder sowas mitbekommen, aber man muss auch sagen, ich glaube, der letztjährige war auch, also wurde mir so gesagt, von der musikalischen Qualität auch so der beste ever irgendwie. Und es gab halt irgendwie wirklich viele richtig gute Songs. Aber
den letzten habe ich gar nicht mitbekommen, aber
der letzte war wirklich richtig gut. Aber die Frage ist halt dann auch immer so, es müssen ja keine guten Songs sein, es muss halt einfach...
Ich wollte gerade sagen.
Es muss einfach nur
viel
sein.
Ich schätze ja am meisten tatsächlich die absurden.
Ja, total.
Und komisch, ne? Also,
die sich aber trotzdem ernst nehmen. Und an dieser Stelle ein großer Shoutout an eine Band, die es leider nicht ins Finale geschafft hat. Leider. Und zwar ist es die Band Circus Mircus. Das ist eine Musikgruppe, die eigentlich für Georgien antreten sollte. Und die machen so Indie-Pop. Wir packen es in die Shownotes. Die haben keinen Song, kein Musikvideo, das nicht fantastisch ist. Also alles, was die machen, ist richtig cool, unglaublich kreativ. Und die Songs sind super unterschiedlich, aber wirklich alle richtig gut. Also es gibt einen Song, das ist so eine Ballade. Aber es ist so in dem Stil eines Wetterkanals gemacht. So, wo so ein bisschen spoken word.
Ich bin dabei.
Also, ich schicke dir gleich den Link. Das ist großartig. Yes. Ja.
Weirde Musik und gerade, ich hab gerade auch eine gute Band für mich neu entdeckt, deren Namen ich gerade nicht habe. Aber die machen auch gerade perfekt, die machen so japanische Band macht aber so slightly French Zirkusartig, so mit, auch so mit dem, eine spielt, einen sind so zwei junge Schwestern. Die eine spielt auf jeden Fall auch cool Akkordeon und so. Und hat so ein bisschen was von Rap-Dap-Dap-Dap-Dap.
Großartig.
Pack ich auch mal in die Shownotes. Es ist auch sowas so Spektakel. Ist halt einfach großartig. Ansonsten gibt es das Buch Space Opera von Catherine M. Valenti, was tatsächlich das ist quasi das Buch zu diesem Spiel, sozusagen, I don't know, in space, everyone can hear you sing, ist so die Tagline. Also da geht's tatsächlich um den European, also
um den
Space Whatever Song Contest.
Sehr gut, ja. Und das ist ein Roman?
Das ist ein Roman,
ja. Geil, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen.
Life is beautiful and life is stupid. This is in fact widely regarded as a universal rule, no less inviolable than the second law of thermodynamics, the uncertainty principle and no post on Sundays. As long as you keep that in mind, never give more weight to one than the other. The history of the galaxy is a simple tune with lyrics flashed on screen and a helpful, friendly, bouncing disco ball of all annihilating flames to help you follow along. This book is a disco ball. Cue the music, cue the lights.
Oh, das ist ja cool.
Und das ist, super, super lustig. Und das ist eine tolle Idee.
Ja, mega. Und,
genau.
Ist gut.
zweite Beute für heute kommt einerseits aus einem Anime, den ich sehr liebe, der sehr viel Aesthetics hat, sozusagen. Vibes so. Nämlich Shoujo Kakumai Utena, also Revolutionary Girl Utena. Das ist super absurd.
Ja.
Also das ist sehr absurdist, philosophisch. Ganz grob ist, sie kommt an eine Schule und hat so einen Ring. Und dann trifft sie zwei Leute in einer, sieht so ein bisschen aus, als wäre es ein Lover's Quarrel. Und er behandelt sie schlecht und sie so, hey, lass das. Und dann challenged er Utena, unsere Hauptcharakter, zu einem Duell. Und sagt, hier, nach der Schule gehen wir da und dahin. Und sie so, was? Okay, weird. Machen wir. Und dann hat sie, glaube ich, irgendwoher kriegt sie ein Schwert, ich weiß nicht genau, ich weiß auch nicht genau woher. Aber sie geht dann dahin und das ist dann ganz fancy. Also ihr Ring, den sie irgendwie aus ihrer Vergangenheit hat, never mind, öffnet ihr dann die Tür und sie geht diese mega lange Wendeltreppe hoch. Es ist alles super stilisiert, überall sind so Rosen und das auch der Anime an sich und das Artwork ist hochstilisiert. Ja. Es gibt in jeder Folge die Shadow Playgirls, also das ist so eine Schattenpuppen, die so, bla bla bla, irgendwas über die Folge sagen und sich so ein bisschen gossipy und es ist hochstilisiert, es ist ganz verwirrend komisch. Sie sagt auch, sie ist ein Prinz, weil sie einen Prinz gerettet hat und auf ihn gewartet hat, aber dann kam er nicht und hat sie beschlossen, selber ein Prinz zu sein. Und das sagt sie auch immer und es ist so weird. Und fantastisch und sehr, sehr queer. Ja. Einfach nur queer down the line. Ja. Offensichtlich und sehr subtextuell.
Ja, ja.
Und dann kommt sie auf jeden Fall an dieser Duellplattform. Es spielt auch die Musik, es ist immer das gleiche Lied, wenn sie diese Treppe hochgeht. Und sie geht immer diese Treppe hoch und ist immer nö. Es ist wirklich the vibes. Das ist Gravitas.
Ja, ja, ja.
Und dann kommt sie da an. Und dann duellieren sie sich und er macht so Pomp and Circumstance und sie steht irgendwie so, was machen wir hier eigentlich? Und dann zieht er, dann kommt er so, ja, bla, die Rosenbraut, tralala, nimmt das Mädchen, das jetzt irgendwie so ein komisches, elaboriertes Brautkleid anhat, mit dem er eben ein Lover's Quarrel hatte, weswegen das hier überhaupt passiert ist, nimmt sie so, beugt sie so in einem Art Tanzmove über seinen Arm und zieht ein Schwert aus ihr raus. Und du denkst, okay.
Okay.
Und dann machen die ein Duell und sie gewinnt am Ende und ist dann der was auch immer, der Rosenbraut und jetzt kann sie das ein Schwert aus ihr ziehen. Und dann geht's immer so weiter und es ist ganz weird und es geht darum, wer das macht, hat am Ende die Macht, die Welt zu revolutionieren. Es geht ganz viel um Identität und Selbstfindung und verpackt in, es ist super surrealistisch. Ja. Auch du kommst da an und du auf dieser Duellplattform und es hängt ein Schloss upside down im Himmel. Es ist total seltsam. Aber es ist super ästhetisch.
Yeah,
also man kann einfach die Ästhetik und diese wilden.
Total.
Also die haben auch keine Regeln.
Yeah.
Also die kämpfen einfach dann miteinander.
Kämpfen die dann bis zum Tod oder wie entscheidet sich?
Nein, bis. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Du kriegst eine Rose angepinnt, weil es hat. Also das Rosensymbol ist halt. Sayonji, der Typ, der in der ersten Folge vorkommt, er hat eine grüne Rose, er hat auch grünes Haar, sie kriegt eine weiße Rose. Später gibt es den Black Rose Arc, wo dann alle Duellanten, die kommen, eine schwarze Rose bekommen. Ich glaube, Utena macht irgendwann mal so eine Identitätskrise durch, wo sie quasi femininer wird, in Anführungsstrichen, und sich von diesem Prinzsein ein bisschen entfernt. Und dann kriegt sie, wenn sie sich duelliert, eine rosafarbene Rose, wo sie vorher immer eine weiße. Also es ist Symbolism, weird gender stuff in cool auf cool, weil das halt einfach sehr viele Fragen stellt. Es gibt dir keine Antworten. Also ich finde, Utena gibt dir keine Antworten auf gar nichts. Aber es stellt unheimlich viele super spannende Fragen, weicht Grenzen auf und erstellt arbiträr neue. Und ich finde, da kannst du auch philosophische Abhandlungen drüber schreiben. Ja. Aber es sind einfach die Visuals, die wir jetzt für den Sport
mitnehmen. Aber was passiert jetzt mit der Rose in dem Duell? Ich hab's.
Entschuldigung, die wird abge.
Also die muss das abgetrennt werden.
Die wird dann, also die muss abgetrennt werden.
Okay.
Und dann ist das Duell vorbei und du hast verloren. Es gibt natürlich dann immer diese Szenen. Du siehst die Rose Und sie fällt dann zurück. Also, na, und alle Blätter fallen ab, weil so ist das, wenn man eine Rose.
Natürlich.
Es ist so geil. Die bleibt dann noch kurz intakt. Puh.
Okay, alles klar.
Entschuldigung. Too excited.
Du wolltest gerade noch das Not Bloody oder Unbloody Duell noch erwähnen.
Genau, das Bloodless Dueling habe ich dann eben in dem Buch auch gelesen, weil ich dachte, das kann man, was wir als Duellieren kennen, ist ja oft dieses mit den Pistolen.
Ja, ja.
Und ich glaube, da könnte man, wenn man das so ein bisschen Mash-up-mäßig macht, also man muss keine Pistolen nehmen, sondern es sind am Ende quasi die coolen Fantasy-Waffen, die fürs Setting passen oder Science-Fiction-Waffen und so weiter, die passend sind. Aber ich glaube, dieses Hochstilisierte aus dem Anime nehmen und da halt irgendwelche Regeln einbauen oder eben auch keine, weil abgesehen von die Rose muss ab, gibt's bei diesem Duell in der Serie erstmal irgendwie keine.
Ja, ja.
Also da fließt kein Blut und nichts irgendwann, aber die Leute sind mal verletzt und man weiß nicht so genau wie und was und aber darum geht's halt einfach nicht, ne? Und bei Bloodless Dueling gab's irgendwann, also irgendwie hat sich Duellieren als, also echtes Duellieren mit echten Waffen und echten Kugeln irgendwie etabliert als Sport irgendwie, also es war so geil, für die Aristokratie war es irgendwie Ehre wiederherstellen oder irgendwie zumindest sich gut fühlen, falls jemand einen beleidigt hat. For some it was a sport known as blazing or smelling powder. A duel was considered a necessary piece of a man's education. Women asked, what family is he of? Did he ever blaze? Und ich finde diese Stilisierung, die wir im echten Leben haben, plus diesen Anime einfach
großartig.
Irgendwie another Fire Eater. Ja, also dann irgendwie, die Leute wurden dann Fire Eater genannt und so.
Spannend. Also Sportlingo.
Ja, total. It could safely be said, for most people, the idea of voluntarily being shot at with pistols lacks a fundamental enticement to overcome the notion of being shot at with pistols. Aber das gibt auch andere Leute anscheinend. Und irgendwann, um sich das dann, hat man dann angefangen, Bloodless Dueling, irgendwie hat sich das dann irgendwann rauskristallisiert aus diesem Ganzen, aus dieser Kultur, sag ich mal. Und man hat irgendwelche wächserne Kugeln gemacht.
Ah, okay.
Und es hat mich dann ein bisschen an Fechten erinnert, weil irgendwie die Duellisten wore heavy overalls, protective masks with a panel of plate glass over the eyes with handguards attached to the pistols. Also, wo dann auch wieder halt sich eine Art Uniform für den Sport entwickelt hat, den man dabei trägt und eine Art, ne? Und irgendwie gab's dann auch so, was mich sehr an Lasso und so Wild West Culture erinnert hat, dass man dann auch gezeigt hat, aber das ist zwar eine Wachskugel, aber man hat dann erstmal so eine Bibel durchgeschossen, natürlich nicht, sondern aber so ein richtig dickes Buch und das nochmal so geflattert jedes Mal und gezeigt. Also, und wenn man diese beiden Sachen mashed up, habe ich gedacht, oder auch einzeln und für sich schon sehr wild, aber zusammen noch
ich viel besser. Ich finde das mit der Treppe auch so cool. Also dieses, du gehst halt diesen Weg, also es gibt einen Ort, der so nur dafür da ist, der existiert quasi außerhalb von Raum und Zeit und nur für diese Duelle.
Ja.
Und das finde ich halt.
Du brauchst auch diesen Ring, um daran zu kommen.
Und wenn du diesen Ring hast, dann kannst du da halt eben, kommst du halt in diesen Club, weil das ist so eine, das ist so ein bisschen so eine sehr elitäre, also im Anführungsstrichen so eine elitäre Sportart.
Ja.
Aber wenn du erstmal da drin bist, dann hast du gefälligst mitzumachen.
Mhm. So irgendwie schon, auf jeden Fall. Das ist total weird. Und super spannend und ich glaube, da kannst du so viel machen, auch an der Ästhetik der Serie auch nochmal, wie gesagt, du hast immer die Szene und das sind, glaube ich, irgendwie 50 Sekunden, die dieses Lied geht und das wird immer gespielt, also die 50 Sekunden, es ist nicht immer, dass die 50 Sekunden lang diese Treppe hochgeht, sondern es geht da, spielt auch ein bisschen, wenn sie dann oben ankommt und tralala, aber sobald sie die Hand an diesen Ort legt, wo dann der Ring quasi zu benutzt wird, die Tür zu öffnen, macht es halt dümm, dümm, dümm und das Lied startet. Und jedes Mal. auch cool, jedes Duell hat sein eigenes Lied. Das ist dann immer auch so ein Sprechchor. Also das ist... Und diese Ästhetik und diesen Pomp zu nehmen und da halt auch dann wieder eine Sportkultur auch mit Zuschauenden zu machen, finde ich gut und super spannend. Also gerade, also mich hat es von der Ästhetik erinnert mich, und jeder, wenn was, was heute so gibt an Thirsty Sword Lesbians, ist das auch sicherlich ein gutes, charmantes Schwertlesben-Setting. Ja, ja. Diese Sportart zum Beispiel. Also da könnte ich mir total gut vorstellen, da einen Setting draus zu bauen.
Ja, voll, ja.
Dafür. Und schon hat man, weil auch das Drama des Spiels da perfekt in das Drama der Ästhetik Hand in Hand geht.
Oder wenn man halt einfach eine sehr absurde Star Wars Parodie machen will, spielen will.
Total. Ja. Pack ein paar Laserbeams rein und so, zack.
Ich habe noch eine kurze, knackige Beute, weil es ganz gut passt.
Ich habe noch 5 kurze, knackige Beute. Ich finde, wir machen jetzt
so eine Schnellfeuerrunde,
genau.
Also, ich habe, weil ich ja krank war, habe ich Filme geguckt, die ich sonst nie gucken würde. Und zwar habe ich einen Film geguckt. In Ägypten gibt es halt 2 Sender, die halt die ganze Zeit nur so ziemlich gute Filme zeigen im Originalton mit Untertiteln. Und da war irgendwie 3 Tage lang Sylvester Stallone Tage. Und unter anderem habe ich dort Over the Top geguckt. Ein Film von 1987. Und gerade wenn es um Ästhetik und Kultur geht, ist das ein großartiger Film über die wunderschöne Sportart des Armdrückens.
Wer kennt sie nicht? Olympisch und überhaupt.
Es geht in dem Film um einen Trucker, der seinen Sohn quasi von so einer Elite-Schule abholt. Und die haben sich halt im Grunde nie kennengelernt, weil Familienzwistigkeiten und der Großvater mochte ihn nicht. Und dann, also super emotionale, sehr 80s, sehr auch eine wirklich sweete Geschichte über so Vater und Sohn. Aber es geht um Armdrücken. Um Armdrücken. Und sie sind halt, also er ist halt Trucker und er fährt dann halt mit seinem Sohn dann halt irgendwie, macht so einen Roadtrip. Und es gibt natürlich eine Trainingsmontage, wo sie halt irgendwie ihre Bizeps trainieren. Und es gibt mehrere Szenen, wo sie in irgendwelchen Dinern und Truckstops sind und er halt Arm drücken muss. Und der Film heißt Over the Top, weil seine Technik, wie er halt immer gewinnt, ist, dass wenn er denkt, dass er nicht mehr kann, dann bewegt er die oberen 3 Finger seiner Hand oder die oberen 4 Finger, bewegt er so über den Daumen der anderen Person. Ich wette, das ist mittlerweile nicht mehr regelkonform. Auf jeden Fall hat er dann einen anderen Hebel und dann drückt er die Hand dann irgendwie runter und damit macht er sie alle fertig. Und das, was ich halt...
Und nicht etwa, weil die ganze Geschichte und Ästhetik over the top ist.
Nein. Die Musik ist auch nicht... Also dieser Film ist so 80s, dass man quasi danach einfach erstmal irgendwie eine halbe Stunde sich erholen muss, weil man direkt das Gefühl hat, man möchte sich einen Stirnband aufsetzen. Es ist halt so... Also die Musik ist unfassbar cool. Es gibt so eine Szene, wo so eine Powerballade läuft und der Sohn macht die halt aus und er macht sie wieder an und sagt, das ist ein good song. So wie halt Sylvester Stallone halt spricht. Und dann macht der Sohn das wieder aus und er macht es wieder an. Und es läuft aber, es ist aber halt so eine, weißt du, kein Power-Metal oder irgendwie sowas, sondern so ein richtig seichter, balladiger Song. Und und so ist halt die Ästhetik. Und es ist halt super emotional und am Ende gibt es halt diese Weltmeisterschaft in Las Vegas und da, also googelt einfach mal, ich schau mal, ob ich den Clip irgendwie auf YouTube finden kann, gibt es bestimmt, und da wird es quasi wie so eine Mockumentary, weil sie dann immer die beiden Favoriten, also Sylvester Stallone in seiner Rolle und den Rivalen in seiner Rolle interviewen, so, weißt du, so Talking Head, so im Off, was dieser Sport für sie bedeutet. Und es ist einfach völlig... Und du siehst halt Leute in so mit 80s her. Es gibt natürlich auch die Frauendivision, die halt auch Armdrücken machen, aber halt in so 80s Spandex, Sportkostümen. Ja. Und die Leute sehen, einer sieht absurder aus als der andere. Die haben alle völlig absurde Frisuren, völlig absurde Outfits an, Trucker-Caps, soweit das Auge reicht. Und der große Preis ist natürlich ein unfassbar teurer, riesiger, neuer Fabrik, neuer Truck. Ja.
Ey, es klar. Ist, es obviously. Ist einfach
völlig genial. Also wirklich der Film, ich hatte beste Unterhaltung und diese Art quasi, okay, das ist halt eine Sportart, die besonders bei dieser Berufsgruppe super beliebt ist, ja, fand ich total cool. Also das zu nehmen, ja, und zu sagen, weißt du,
ja,
alle Schmuggler im Outer Rim machen halt irgendwie, weiß ich nicht, ne, Armdrücken. Von mir aus übernimmt man einfach Armdrücken. Und es ist so super, ja, in Anführungsstrichen, harmlos, also so ungefährlich. Die hauen sich nicht auf die Fresse, so, sondern die machen Armdrücken. Natürlich ist es gefährlich im Sinne von, man kann sich krass verletzen, so, weil das ist schon, ja, ne, es gibt halt auch mehrere Leute, die dann halt irgendwie sich den Arm brechen in dem Film.
Ja.
Aber es ist halt grundsätzlich so eine total einfache und simple Methode, um zu gucken, wer ist stärker. Und das finde ich halt so, es ist so ehrlich. Mega. Es hat so eine Ehrlichkeit, ja, und so, was ist das so, also so eine Sincerity, so dieses, ne, so du denkst halt einfach, ja, das macht Sinn. Und dann wetten die halt irgendwie, wer gewinnt und sowas. Und es hat halt eben so einen coolen, ja, so eine Subkultur, die da drumherum entsteht. Ne?
Total.
Und es gibt halt diese Orte, in denen
das
stattfindet.
Ja.
Ja. Und das finde ich halt echt cool. Hatte ich sehr viel Spaß dran. So, das ist so meine letzte große Beute für heute. Und das ist so eine
mega
warm, also eine wärmste Empfehlung, diesen Film sich reinzuziehen. Es ist auch wirklich ein guter Film.
Definitiv.
Ja.
Also das ist cool. Und es ist schön, dass es nicht nur Inspiration ist, sondern auch ein guter Film. Nice. Ja, und was mir noch einfällt, ist vor allem, was ich cool finde auch, ist, dass dieses, die Idee darüber nachzudenken, ich finde, das zeigt der Film auch nochmal gut, warum diese Leute gerade diesen Sport, naja, du kannst halt überall in jeder Truckstop, Bar,
voll,
kannst du andrücken.
Ja, genau.
Ne? Also das finde ich auch total cool, darüber nachzudenken, bevor man darüber nachdenkt, okay, diese Gruppe hat diesen Sport dann auch, oder wenn man sagt, okay, ich möchte einer Gruppe einen Sport zuordnen oder ein Spiel, ja, zuordnen oder so, was die gerne machen, warum, wie und wo und da, also das finde ich viel spannender, als über Reispreise,
ja,
nachzudenken.
Genau. Ja,
also, ne?
Ja,
mega cool.
Genau, du könntest
mega
das gleiche mit diesem Schwertduell-Ding, ne? Du könntest es ja auch machen, dass alle,
ja,
Schwertschmiede, SchmiedInnen genau diesem Sport nachgehen, weil das gehört halt dazu. So, wenn du halt irgendwie,
ja,
zu der Zunft gehörst.
Das ist das Prunkstück.
Richtig, so.
Also, oder du bist zumindest, du hast da immer ein Interesse dran, weil du für diese Leute viel, ne? Das ist eine große Gruppe, die abnimmt. Das heißt, irgendwie, also in jeder Schmiede hängt mindestens so ein,
ja,
Poster,
genau,
rum,
so ihren,
oder so.
Ihren und, Sponsorvertrag, ja, oder sowas, so, ne?
Zum Beispiel, ja. Ja. Mhm.
Genau. Ja, cool.
Ich habe nur noch so ganz, ganz kleine, auf die ich gar nicht unbedingt eingehen möchte, aber so Research-Empfehlungen, würde ich,
ja,
sagen. Und zwar, ich glaube, ich kenne mich damit nicht aus, aber Gwent, finde ich, ist auch...
Ja.
Ich spiele kein Witcher, ich kenne mich in der Welt überhaupt nicht aus, aber ich glaube, ich finde Gwent cool, weil dass man das tatsächlich spielen kann. Im Spiel selber, also dass es echt ein großes Minispiel ist, sage ich mal. Es ist fast schon, oder ein Add-on oder sowas in,
ja,
der Art, dass es da echte Karten für gibt, dass die Leute das, ja, auch Turniere und echt spielen, all das. Aber da hatte ich auch das Gefühl zumindest, oder habe ich das Gefühl, dass das auch etwas ist, ohne jetzt Expertise zu haben hier in dem Umfang, dass das etwas ist, was sich gut hat rausnehmen lassen und was sich gut... Kartenspiele kann man ja auch, ne? So ein Deck kann man ja immer mal in der Tasche,
genau,
haben. Also es macht auch viel,
ja,
Sinn. Und dass sich da halt auch etabliert hat, dass das was ist, das finde ich cool. Also da kann man reingucken als Beispiel einfach, wenn man vielleicht eine Art Kartenspiel machen möchte. Sonst keine Folge, und in der ich nicht Final Fantasy erwähnen kann. Das erste Mal, dass ich echt richtig Spaß an einem Minigame mit Karten hatte, war Terra Master.
Ja.
Und du musst ja auch das Terra Master Turnier gewinnen,
ja,
um im Spiel weiterzukommen.
Ja, ja.
Und ich fand, das hat super Spaß gemacht. Ich habe immer noch die Regeln nicht ganz verstanden und it's been a while. aber das war super, das war ein richtig tolles Kartenspiel und auch, dass die Gruppe,
ja,
es war klar, man muss, an einen Gegenstand ranzukommen, muss man das Turnier gewinnen und du musst es in der Stadt rumgehen und gegen verschiedene Leute spielen und Karten, also das ist relativ kurz, das ist ein knappes Ding. Es ist jetzt nicht irgendwie, das nimmt nicht super viel Zeit in der Spielzeit ein, aber so als kleine Nebenmission musste man mindestens 3 Duelle, glaube ich, geführt haben oder sowas und ein paar Karten und oder Dinge gemacht haben und das fand ich, das ist halt in dieser Stadt total,
ja,
sinnig.
Ja.
Also das wurde dir vorher, also das wurde vorher auch schon immer mal wieder erwähnt oder so, und die Arena, aber das war auch, das ist auch ein Riesending, dieses Kartenspiel-Turnier. Ja. Und das in einer Welt, in der ja auch in Japan Magic ja auch relativ groß ist und oder auch so Kartenspiele relativ groß, fand ich das total cool, dass sie das in ihre Fantasy-Welt eingebaut haben. In diese einen Stadt, in der das super passt und auch mit Kreaturen, die in der Welt vorkommen, als Karten und so. Also es ist super cool. Ja. Und macht sehr viel Spaß. Terra Massa ist cool.
Das ist ja die Weiterentwicklung von diesem von Triple Triad aus Final Fantasy VIII. Und das Spiel, das Spiel war halt im Achter, war das das Beste am achten Teil, finde ich. Also ich mochte den achten Teil nicht so super gerne.
Fair enough, der achte Teil ist, ja. Wir reden nicht über Final Fantasy VIII.
Ja, aber das war halt auch richtig gut. Und man merkt halt, dass es ähnlich ist, nicht identisch, aber halt ähnliche Mechaniken halt, weißt du. Ja, aber so cool ist, ich als großer Magic-Turnier-Mensch,
kann ich mir vorstellen.
Mag ich das halt auch so. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Rhystic Studies, und da gibt es immer so kleine Dokumentationen über so einzelne Karten und einzelne Decks und sowas. Oh. Und die haben halt immer so 600 oder 800.000 Views, wo ich mir denke, krass, ne? Also Magic ist schon größer als man manchmal denkt. Und dann auch immer so Ausschnitte aus den Turnieren zu sehen, wo Leute halt richtig coole Sachen machen oder halt richtig ärgerliche, blöde Fehler machen. Und dann, also das ist immer sehr, sehr spannend. Ich habe die Community gefragt und würde die mal für die Schnellfeuerrunde mal so einwerfen.
Passt super, ich habe es ja auch gesehen und geliebt, und die Community hat ja für uns auch Final Fantasy erwähnt.
Genau, also vor allem Blitzball, ich glaube, ist nicht so mein liebstes Minigame gewesen.
Nee.
Aber es gibt Leute, die fanden es richtig gut. Also,
ja, und was ich trotzdem an Blitzball richtig super finde, also insofern danke für diese Einsendung. Ich habe zwar auch dran gedacht, hätte aber ohne diese Einsendung oder ohne diesen Kommentar wahrscheinlich nicht drüber gesprochen. Aber wenn ich drüber nachdenke, was ich dann gemacht habe, die Kultur darum auch und wie das in der Spielwelt verankert ist wieder, finde ich, ist auch ganz, ganz wichtig und ein tolles Beispiel dafür. Das finde ich am Blitzball fast toller als Blitzball selber.
Das fand ich nämlich auch so spannend. Jasmin Neitzel von Nerd ist der Hobby hat geschrieben, ein großes Problem vieler fiktiver Sportarten in Nerdmedien ist, dass sie von Leuten geschrieben werden, die weder Sport mögen noch Fankultur verstehen. Ich vote Panzerschlachten als Schulsport aus Girls and Panzer oder Juggern, weil es ein echter Sport ist. Genau dieser Aspekt ist halt total wichtig, ne? Wenn man halt selber gar keinen Bezug dazu hat, sondern nur so sich auf diese Tropes stützt, dann geht es halt schnell in diese Richtung von, naja, die mögen das, weil die das mögen. So. Aber manchmal ist es halt einfach so viel tiefgreifender und vor allem der kulturelle Aspekt. Ne? Also aus diesem, wir kicken irgendwie so einen Lederball von einem Dorf ins nächste, ist halt ein weltweites Milliardengeschäft geworden, wo halt irgendwie Milliarden Leute dran halt irgendwie sich erfreuen und zugucken und sowas. Ne? Also das ist, man kann das also nicht einfach abtun, ne? So. Genau.
Und auch nochmal von Firo, der uns den Final Fantasy Check vorgeliefert hat, sozusagen. Chocobo-Rennen, die es zumindest auf jeden Fall in Final Fantasy 7 gibt. Aber das finde ich auch total nachvollziehbar, weil Chocobo vorher ja schon und in der Serie und in den Welten von Final Fantasy immer als Reittier gelten. Also, und dann quasi zum Pferderennen hinzugehen, wie das bei uns, das finde ich auch so logisch und so cool und auch wieder, ne, die Kultur dahinter, die easy zu klauen, ist einfach mit Pferderennenkultur googeln und oder, ne, und das auf eine spannende Kreatur zu beziehen, die oder auch eine Maschine auch, ne? Also wobei, da kann man dann wahrscheinlich besser bei Autorennen klauen, mit dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber das ist ja
Podracing bei Star Wars, ne?
Ja, was genau, mir
erst aber jetzt irgendwie klar geworden ist halt, dass Podracing einfach Streitwagen sind, auch von der Ästhetik her.
Ich wollte gerade sagen, ich ohne Witz, in meinem Kopf mache es die ganze Zeit Ben Hur. Einfach für diesen sehr alten Film und sowas auch, diese sehr intensiven Szenen, wenn die in den Streitwagen sind und sich gegenseitig
anrempeln.
Also das hat schon, keine Ahnung.
Wie klapprig die Konstruktion eigentlich dahinter ist. Also es ist halt Sci-Fi, aber es ist halt sehr fragil, sehr auch schnell irgendwie super gefährlich und so. Und das ist halt Streitwagenrennen genauso, ne?
Und auch so Riggerkultur könnte ich mir da total vorstellen, ne? Also für kreativ gestaltete Streitwagen, in welcher Form auch immer. Bei Chocobos gibt es ja rote und schwarze auch noch. Also dass man auch mit verschiedenen Kreaturen oder Kreaturtypen arbeiten kann, dass man sagt, so, diese Person reitet einen grünen Hoplop, aber die sind doch besonders temperamentvoll.
Ja, oder halt passend zum Team halt irgendwas auszusuchen, ne? Also dann ist es eine Team, ein Nashorn, das den Streitwagen zieht oder sowas. Also so einfach die Ästhetik irgendwie anzupassen.
Definitiv.
Beckerson hatte noch geschrieben, Podracing war schon sehr cool. Am meisten mochte ich aber den Lügensportwettbewerb bei Captain Blaubeer. Und ich als jemand, der Captain Blaubeer immer noch nicht gelesen hat, aber ich habe es mir fest vorgenommen für diesen Sommer. Musste er mir das nochmal erklären. In riesigen Arenen muss man gegeneinander Lügengeschichten erzählen. Die Wertung der Lügengeschichte geschieht über das Publikum. Dabei gibt es stets einen Kritiker und einen Herausforderer. Das finde ich genial. Das finde ich großartig. Also, dass man halt einfach sich übertrumpfen muss in der besseren Lügengeschichte.
Könnte auch noch eine Spin-off-Folge sein. Barbenturniere.
Ja, das könnte man oder so, ne? Im weitesten Sinne. Aber das finde ich halt eine richtig schöne Idee.
Ich denke auch an so spannende Musik-Contests und wieder. Ja.
Vielleicht machen wir nochmal eine zweite über Wettbewerbe oder so.
Ja. Kurze Einwürfe noch. Roller Derby und Roller Derby-Kultur. Ja. Ist, glaube ich, auch einfach, kann man sich auch ganz viel abgucken für verschiedene Sachen. Kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber finde ich, ist eine Empfehlung wert, um das mal reinzuwerfen, wenn man wirklich eine Art auch was Körperliches, aber trotzdem was sehr Schnelles haben möchte, glaube ich, spannender Aspekt. Ja,
dazu auch ganz kurzer Einwurf von dir. Rollerball ist ein Film aus den 70ern, der das quasi Roller Derby in so einer dystopischen Welt mit, wo man halt von Motorrädern gezogen wird und mit Pfeilen und Waffen und Stachelhandschuhen.
Oh mein
und
Gott. So. Kommt auf die Watchlist.
Richtig Banane.
Und sonst, woran ich auch dachte, als du von deinem coolen Sport erzählt hast, ich will immer Act Racer sagen, weil das eines meiner sehr frühen Spiele ist, das, was nicht mit Sport zu tun hat, aber es heißt, es hat das Wort Racer irgendwie immer. Ich dachte auch da an Mario Kart. Einfach, ne? Also an die, und zwar nicht an das Autorennen, das ist ja langweilig, sondern an den ganzen Drumherum, ne? Die Banane,
die Shells,
die Shells, genau. Ich wollte gerade sagen, die
Panzer.
Die verschiedenen Farben dahingehend auch, genau. Also, dass die verschiedene Dinge tun können. Die eine explodiert, die andere macht, also, ne? Und dann auch wieder Ben Hur, but make it Mario Kart, there you are, oder so, ne? Also, das sind coole Sachen, die sicher passieren.
Ja, cool.
Und cool sind.
Ich glaube, dann haben wir ein ganzes Stadion voller Sportarten, also für die nächste Olympiade in euren Fantasy-Welten.
Ich wollte gerade sagen, wir haben die Olympiade schon geritzt.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle Menschen, die uns auf Steady unterstützen, die das Ganze hier ermöglichen, die uns dabei helfen, die Kosten für Podcast-Hosting und Software und alles Mögliche zu tragen und uns sogar dann darüber hinaus ermöglichen, dass wir in Zukunft noch viel bessere, coolere, spannendere Projekte hier im Podcast und auch auf unserem YouTube-Kanal zu machen. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr das ab 2,50 Euro im Monat tun. Der Link ist in den Shownotes ganz weit oben und wir freuen uns ganz riesig. Ihr kriegt als Dankeschön auch die Möglichkeit, bei uns im Discord mit rumzuhängen und mit uns zu diskutieren und Sachen zu homebrewen und so weiter und so fort. Aber darüber hinaus planen wir gerade auch ganz viele andere Goodies. Wir haben das erste Design Derby gemacht, wo drei wunderschöne Einsendungen gekommen sind, nämlich auch fiktive Sportarten. Und die drei Einsendungen werden wir jetzt auch in die Shownotes packen, verlinken, damit ein möglichst großer Kreis an Menschen sich daran erfreuen
kann. Mega cool, ja. Die waren super.
Genau. Ja, da, unter anderem ist eins von Monster Hunter inspiriert, wo man eine große Zwiebel durch einen Dschungel buxieren muss. Und für die Idee nach wie vor richtig großartig.
Wilde Dinge passieren auf diesem Discord, sag ich immer so. in dieser Kreativität. Ist voll
Genau.
schön.
Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Natschi, für die tollen Ideen.
Vielen Dank, Piet, für die noch tolleren Ideen.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht erwischen.
Und denkt immer dran, die Beute wird geteilt.